Liebe Freunde, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Football's Coming Home is back mit Folge 96 und wir feiern auch heute ein Comeback, denn der Finn ist wieder da. Nach so vielen Jahren.
Es sind wirklich Jahre tatsächlich.
Ja, es sind Jahre, oder?
Ich hab,
grüß dich erstmal, schön, dass du wieder da bist.
Schön, dich wieder zu hören und auch zu sehen. Ich habe in meinen alten Ordner mal geguckt, wo die Podcast-Aufnahmen drin sind. Die sind von 2021.
Holy shit.
So lange machst du das schon, erstens, ne?
Ja.
Großen Respekt auf jeden Fall. Und zweitens, so lange ist es her, tatsächlich.
Crazy.
Hilfe.
Aber darauf haben wir gewartet. Und ich habe ja sehr lange darauf hingearbeitet, dass du mal wieder kommst. Und umso schöner ist es, dass es jetzt auch mal wieder passiert ist, dass das so geklappt hat. Du wirst natürlich auch nachher noch so ein bisschen erzählen, was du in den Jahren so getrieben hast. Warum du nie Zeit hattest, hier in den Podcast zu kommen. Nein, alles gut. Ansonsten aber geht's dir sehr gut, oder?
Mir geht's super zurzeit. Also ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Es hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht. Von daher, ich bin bereit auf alles, was wir jetzt noch besprechen, was kommt.
Da bin ich sehr gespannt, denn wir haben natürlich auch heute wieder das Thema der Woche. Für alle, die Finn noch nicht kennen und über die Jahre dazugekommen sind, Finn ist großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Das ist natürlich auch unser Thema der Woche. Deswegen, es passt auch inhaltlich heute ganz gut, dass du da bist. Dann, wie immer, unser schneller Ritt durch den Bundesligaspieltag. Der Fail, der Ehrenmann der Woche und unsere Ist-noch-was-Kategorie. Da fällt mir übrigens ein, beim Podcasten ist es immer schlecht, einen Halsbonbon im Mund zu haben. Ich hoffe, ich habe den jetzt bald aufgelutscht, aber ich möchte ihn jetzt nicht rausnehmen. Falls ich
wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich es nicht gemerkt übrigens. Aber
na, umso besser.
Verschluck mich bitte nicht.
Aber ich wollte euch da draußen zumindest vorwarnen und dann gehen wir auch schon rein. Das Thema der Woche. Borussia Mönchengladbach. Wir können es ja so ein bisschen mit dem Spiel jetzt am Sonntag verbinden. Wobei, da fällt mir erstmal noch was anderes ein, bevor wir zu Gladbach kommen. Wie gefällt dir oder wie gefallen dir die Sonntagsspiele um 19.30 Uhr? Ich habe spätestens, ich hasse sie schon immer, aber jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich umso mehr festgestellt, wie sehr mich diese Spiele abfacken, muss ich ehrlicherweise sagen.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Es ist auch einfach eine beschissene Zeit zum Gucken. Nicht nur, wenn man montags früh arbeiten muss, sondern einfach generell. Gleiche könnte ich mich auch bei der Frauenbundesliga drüber aufregen, wer irgendwie mittags um 12 Uhr irgendwelche Spiele
ansetzt. Oder bei mir auch. Ich habe ja beruflich viel mit der dritten Liga zu tun. Die haben das ja, also die Bundesliga macht ja nicht jedes Wochenende dieses Spiel, sondern nur, wenn unter der Woche Europapokal war. Ich glaube, das nächste wird es dann auch erst im November geben. Also die nächsten Spieltage haben wir da jetzt auch erstmal Ruhe. Hatten wir jetzt dreimal in Folge, reicht dann auch. Aber in der dritten Liga ist es ja zum Beispiel dauerhaft gesetzt. Das finde ich auch nervig. Übrigens dann in 3 Wochen, ich als MSV-Reporter, dann Sonntag 19.30 Uhr Derby gegen Rot-Weiß Essen. Super.
Oh Gott.
Vielen Dank, DFB, dafür. Na gut, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Nee, also bei der Frauen-Bundesliga ist das auch genauso, dass da irgendwelche Spiele irgendwie 12.30 Uhr oder 13 Uhr oder sonst irgendwas, also da hat, oder Montagabends oder so, das sind auch so Spiele, die guckt, also da hat man als normal arbeitender und Mensch mit Hobbys einfach nicht so viel Zeit und das passt auch oft nicht. Auch die Aufteilung von Sky und The Zone, wer jetzt welche Spiele hat, wer die Konferenz hat und so, davon will ich gar nicht anfangen, weil dann sitzen wir wirklich bis 3 Uhr morgens. Ich finde das ganz, ganz schrecklich, dass sie das so in so eine komische Uhrzeit, also ich finde es einfach merkwürdig und schade für die Leute, die halt das gerne gucken wollen würden, weil es oft dann auch die Spiele sind, die einen dann vielleicht interessiert hätten und dann stehen die einem einfach nicht zur Verfügung.
Es zerstört auch meinen schönen NFL-Sonntag, wenn ich mir denke, ja, 19 Uhr beginnt Football. Und dann denke ich mir, noch ein Bundesligaspiel. Und davon mal abgesehen, also jetzt das Spiel gestern, Gladbach gegen Freiburg, ein 0-0, war jetzt nicht der Knaller. Letzte Woche war, glaube ich, Union gegen HSV, das war auch ein 0-0. Und davor hat Dortmund gegen Wolfsburg gespielt, 1-0. Es waren auch alles Duelle, wo du dann hinten raus gedacht hast, ja gut, war jetzt.
Ja, aber so Union HSV hat sich ja trotzdem interessant angehört, so von der Paarung einfach. Und es können ja auch super Spiele entstehen, wenn kein Tor fällt. Das war so nebenbei. Ich weiß natürlich, was du meinst. Aber dass man das einfach sieht und sich dann denkt, boah Mann, ey, kann ich einfach nicht gucken. Ich finde auch die Lösung von Sky finde ich super, dass sie, weil sie ja die Konferenz nicht mehr haben, gibt es jetzt die Möglichkeit irgendwie Multiview, dass du alle Spiele gleichzeitig gucken kannst. Wer auch immer das tut, ich weiß es nicht. Ich suche mir dann ein Spiel aus, was ich gut finde und gucke das dann. Ich bin sowieso eher, weil ich ja auch ein bisschen mehr Theoretiker da bin, bin ich auch eher Fan davon, mich voll auf ein Spiel zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit von einem Reporter angebrüllt zu werden, Tor Leipzig und dann umzuschalten. Aber wer guckt denn alle Spiele gleichzeitig? Dann brennt einem ja das Gehirn weg.
Aber also ich finde das geil. Ich kam nur bisher eigentlich nie in den Genuss, weil ich entweder an den Samstagen beruflich oder privat sowieso immer im Stadion war. Insofern habe ich da in dieser Saison, glaube ich, noch kein einziges Mal überhaupt Konferenz geguckt. Aber kommen wir, wie gesagt, jetzt zum Thema der Woche. Haben wir ja schon angesprochen.
Entschuldigung, wir sind schon wieder abgedriftet nach 90 Sekunden.
Schon in den ersten Minuten. Gladbach gegen Freiburg, ein 0-0. Sagen wir mal, es war ein Reaktionchen auf die letzten Wochen, die ja alles andere als gut waren. Trotzdem bleibt es dabei, sie haben noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen. 5 Tore nur erzielt, dabei schon 12 gefressen. Und ja, vor 2 Wochen Gerardo Seoane entlassen. Roland Wirkus ist letzte Woche, meine ich, zurückgetreten. Und jetzt haben wir Eugen Polanski als Trainer, wo man sich fragt, geht es mit ihm weiter? Ich habe jetzt heute, glaube ich, gelesen, nach der Länderspielpause, das Unionsspiel macht er auf jeden Fall.
Ja, aber trotzdem, er hat eine verlängerte Bewährungszeit bekommen. Ja, so, das ist mein letzter Stand.
Ja, aber die Fragezeichen sind groß. Ist das zukunftsträchtig? Schaut man sich doch woanders um? Fangen wir vielleicht erstmal mit Gerardo Seoane an. Wo ich ja schon, oder auch mit Roland Wirkus, die ich ja schon, im Prinzip seitdem sie da sind, ich schon gesagt habe, sorry, ich sehe für die keine Zukunft. Seoane ist ein Trainer, der so unfassbar blass ist, du siehst keine Spielidee. Und es hat mich schon in der letzten Saison gewundert, dass sie die letzte Spielzeit auch hinten raus so positiv sich gequatscht haben. Ich mir gedacht habe, Leute, ja, okay, die Saison davor war so ultra beschissen, dass es keine Leistung ist, diesen Punkteschnitt, den sie in der vergangenen Saison hatten, zu übertreffen. Ich muss sagen, im Sommer, ich war okay damit, was Roland Wirkus an Verpflichtungen getätigt hat. Das habe ich auch in der Saisonvorschau gesagt. Aber du siehst keine Weiterentwicklung und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Gladbach sehr auf den Spuren von Werder, VfB, Schalke und Co. unterwegs ist, wenn sie nicht mal irgendwie so ein bisschen die Spur finden oder die Kurve kriegen.
Ja, es ist natürlich, also jetzt für Polanski ist es natürlich schwierig, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die in so einer tiefen Krise steckt. Aber zudem sage ich gleich was. Also zu Seoane, ja, es ist ja immer eine Sache, wenn es mit einem Trainer nicht läuft, ob du dann sagst, okay, wir halten an dem fest, weil wir glauben an ihn, wir glauben an seine Ideen und man braucht ja auch Zeit. Ich finde ja sowieso, dass heutzutage viel zu schnell die Trainer ausgetauscht werden, weil du eben, bis du eine Spielidee rübergebracht hast, dauert das wirklich 3, 4, wenn nicht sogar 6 Wochen und dann nach 2 Spielen zu sagen, ja, der hat jetzt wieder 2-mal verloren, der kann auch nichts, der muss weg, ist halt schade. Aber bei Seoane hast du wirklich gesehen, dass auf die Sachen, die schiefgelaufen sind, dass da keine Reaktion kam. Es haben immer die gleichen Leute gespielt. Ich habe mich sowieso gefragt, auch so Florian Neuhaus, der saß bei Seoane immer auf der Bank. Warum sitzt der auf der Bank? Nie verstanden. Oder dass Rocco Reitz relativ früh mal ausgewechselt worden ist und sonst was. Und wenn etwas, was ich, oder eine Spielidee, die ich habe, wenn ich sehe, dass die in den Grundfesten nicht funktioniert, dann muss ich entweder was ändern und wenn ich als Trainer nicht bereit bin, etwas zu ändern, weil ich so überzeugt von meiner Idee bin, dann muss ich mir einen anderen Verein mit anderen Spielern suchen, weil dann offensichtlich die Spieler nicht zu der Spielidee passen, die ich habe.
Das war in Leverkusen ja ähnlich, ne?
Richtig. Das hat man dann auch, also hat man dann ja auch gemerkt, dass es eben, da ging es mit Ten Hag, ging es ja natürlich ein bisschen schneller, Das wird auch interne Gründe gehabt haben.
Also ich meinte Seoane, als er auch noch bei Leverkusen war. Ach so. War, dass das da auch so war.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt sofort an Den Haag gedacht, aber na klar, auf jeden Fall. Das vergessen nämlich auch viele, dass natürlich ist es immer, gibt es verschiedene Ansätze von Fußball und so weiter. Aber eine Idee, die ich habe oder eine Idee, die ich gut finde, muss auch zu den Leuten passen, die die umsetzen sollen. Ich kann nicht, keine Ahnung, super gerne eine Formation haben, wo ich immer lange Steilpässe hinter die Kette schlage, wenn ich Spieler habe, die super gerne dribbeln und dribbelfreudig sind, dann das passt nicht zusammen. Das heißt nicht, dass meine Idee schlecht ist oder dass die Spieler schlecht sind, aber dann passt das einfach nicht zusammen. Und dann muss ich mich entweder anpassen oder mir eben ein anderes Team suchen. Und das hat sehr, also meiner Meinung nach hat es auch viel zu lange gedauert, bis der gegangen ist. Und jetzt muss eben Polanski retten, was zu retten ist. Also ich finde gut, was der macht, muss ich tatsächlich sagen. Auch, dass der jetzt junge Leute eingesetzt hat. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie der heißt. Jan Urbich war das, glaube ich, der Jan sein Ulrich. Debüt hatte. Hm. Ulrich Urbich war beim Torwart.
Nee, der Urbich spielt woanders. Aber ja, hier auch
knapp vorbei.
Auch der, wir hatten das Tor gemacht gegen Leverkusen, dieses 1:1. Das war doch auch relativ jung, aber da ist mir auch gerade der Name entfallen. Obwohl, rede erstmal weiter, ich gucke währenddessen.
Genau, also dass er eben versucht, etwas anders zu machen auf jeden Fall. Weil wenn ich eben merke, es funktioniert nicht, dann muss ich was ändern. Und wenn er kann ja gerade nur neue Sachen ausprobieren, weil die sind letzter Platz. Schlimmer kann es jetzt erstmal nicht werden, sozusagen. Und indem ich.
Ja, wobei jetzt sind sie auf Platz 17 mit dem Unentschieden.
Oh, wir fliegen.
Yeah. Ich wollte sagen, weil du gesagt hast, letzter.
Ja, korrigier mich da gerne. Das ist wichtig, nicht, dass wir hier Falschinformationen verbreiten. Aber in der Situation, in der sportlichen Situation, gerade kann eigentlich jede Änderung nur irgendwie helfen. Und ich freue mich, dass er sich auch eben traut, junge Leute einzusetzen, dass er Spielern, die ich gut finde, mehr Spielzeit gibt, dass er die Formation umgestellt hat. Und ich finde auch, dass man in den letzten Spielen, also wenn ich jetzt an letzte Saison denke, gruselt es mich da immer noch, dass man in den Spielen auch dieses sehr seltsame 6:4 gegen Eintracht Frankfurt, da sieht man was. Also das Spiel hat mich an den Rande des Nervenzusammenbruchs gebracht, muss man dazu sagen. Aber auch das zeigt eben, dass da irgendwas passiert, weil unter Seoane hätten die es nicht geschafft. Nach 0:5, überleg dir das mal, du hast ein Bundesligaspiel, du liegst 0:5 hinten, dass es dann noch irgendjemand geschafft hat, noch 4 Tore zu schießen. Also das da
ja, wobei wir werden ja auch gleich nochmal zur Eintracht kommen. Also jetzt, wenn du dir die letzten Spiele von der Frankfurter Eintracht anguckst, sieht das auch so ein bisschen in einem anderen Licht aus. Ne? Aber dazu werden wir gleich noch kommen. Ich wollte noch nachreichen, das Tor gegen Leverkusen hat natürlich Tabakovic gemacht, aber die Vorlage kam von Charles Hermann. Ne? Also auch, ich glaube, ist der U21 oder auf jeden Fall in irgendeiner U-Nationalmannschaft spielt der auf jeden Fall. Also auch spannende. Und du hast ja auch andere spannende Leute. Ich meine, mit Jens Kastrop etc. pp. Also was ich auch noch verblüffend finde, dass sie immer noch Marvin Friedrich haben. Also, der aber auch gefühlt kaum spielt. Ja, gut, okay. Ich habe ja Roland Wirkus schon angesprochen. Du hast zu Seoane jetzt viel gesagt. Jetzt nochmal zu ihm. Was ist oder was bleibt von ihm übrig als Vermächtnis? Klingt irgendwie
hoffentlich
als Wort nicht sehr groß dafür, dass es nicht sehr erfolgreich war. Nee.
Hoffentlich nicht so viel.
Außer Don Rollo.
Ja. Aber der hat halt viel Platz gelassen zum Bessermachen. Ne? Also gar keinen Vorwurf gegenüber dem Engagement im Verein und so weiter. Aber es ist eben auch bezeichnend, wenn er gemeinsam mit dem Trainer entlassen wird. So genau habe ich mich mit ihm
nicht. Obwohl, er ist zurückgetreten, muss man ja sagen.
Ja. Aber das hat er wahrscheinlich gemacht, damit er sich selber noch ein bisschen Ehre erhält, um nicht entlassen zu werden. Deswegen kann man das auch eigentlich so bezeichnen, weil der sonst entlassen worden wäre, gehe ich einfach mal von aus. Also es ist schon bezeichnend, dass er gemeinsam mit dem Trainer sein Amt niederlegt. So genau habe ich mich mit ihm nicht beschäftigt, um da jetzt irgendwelche Aussagen zu tätigen. Aber trotzdem finde ich das ist gut, dass es da jetzt neuen Platz gibt für neue Leute. Und ich bin gespannt, was die Gladbacher jetzt daraus machen. vor allem was das Team daraus macht. Das ist ja auch immer schwierig, dann an die Spieler irgendwie ranzukommen, wenn du jetzt so oft verloren hast und auch irgendwie das Gefühl hast, man kommt da selber nicht so richtig raus. Und aus den Spielern ein Team zu machen, die alle einer Idee folgen. Ich bin gespannt, was Polanski daraus macht. Ich finde es übrigens super, dass Polanski immer noch die gleiche Frisur hat wie vor 30 Jahren. Immer wenn ich ja, an Polanski so denke, sehe ich diesen Günther Netzer Gedächtnishaarschnitt oder was auch immer das ist.
Ja, find ich auch gut. Du hast ihn ja vorhin schon angesprochen. Was versprichst du dir jetzt von ihm? Was lässt dich hoffen oder glauben, dass er eine Dauerlösung sein könnte?
Er scheut sich nicht davor, neue Spieler, junge Spieler einzusetzen und ihnen auch Spielzeit zu geben. Er hat sich nicht davor gescheut, die Formation umzustellen und zu sagen, Leute, wir löschen jetzt alles, was vorher war, wir machen jetzt was Neues. Und er ist, so wie ich ihn erlebe, am Spielfeldrand ist er ein sehr aktiver Trainer, wovon ich immer Fan bin. Also nicht jeder muss Steffen Baumgart sein, das ist schon klar. Aber ich finde, vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber Trainer bin. Ich kann das nicht nachvollziehen, gerade wenn mein Team zurückliegt, dass dann Trainer auf der Bank so sitzen und sich das angucken, dann braucht dein Team dich ja. Dann steh auf, dann zeig, dass du präsent bist, feuer die an, gib den Anweisungen, keine Ahnung, sei da, tu irgendwas. Und das macht Polanski ganz, oder habe ich zumindest ganz viel gesehen in den Spielen, die ich von Gladbach gesehen habe. Und es ist ja auch ein Zeichen, wenn sich ein Trainer bei 0-5 immer noch an den Rand stellt und sagt, ich bin da, ich bin mit euch und wir machen das jetzt hier zusammen. Und wenn ich das jetzt auch eben sehe, auch mit den vier Tore gegen Eintracht Frankfurt, gegen Freiburg zumindest nicht verloren, auch das 1-1 gegen Leverkusen, ich sehe da eine Zukunft auf jeden Fall und ich bin auch der Meinung, dass sich Gladbach da auch aus diesem Loch wieder rausziehen kann, wenn man eben Polanski genug Zeit gibt. Wovor ich nämlich auch ein bisschen Angst habe, ist, dass dann, wenn jetzt in den nächsten 2-3 Spielen, ich meine, Gladbach spielt jetzt gegen Union, danach spielen sie im Pokal gegen Bayern, dass dann, wenn die zwei Ergebnisse nicht zugunsten Gladbachs ausfallen, dass dann wieder gesagt wird, ja, Polanski ist dem auch nicht gewachsen, dann schmeißen wir den auch wieder raus. Ich bin auch der Meinung, dass das Team auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich an seine Idee anzupassen.
Hast du gerade gesagt, Gladbach spielt im Pokal gegen Bayern?
Steht hier. Am 25.10. Oder habe ich mich jetzt verguckt?
Bayern spielt gegen Köln.
Oder ist das ein... der zeigt das hier komisch an. Nee, Gladbach spielt gegen den KSC.
Ich wollte schon sagen.
Nein. Das ist, da steht Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München und genau darunter steht DFB-Pokal zweite Runde. Das ist in einem Fenster sozusagen. Habe ich auch gerade gewundert.
Wer ist dafür verantwortlich, dass das so komisch aussieht? Sprich's an.
ARD Sportschau, die Seite. Mann.
Aha. Furchtbar. Liebe ARD, bitte ändert das mal unbedingt hier.
Sonst aber trotzdem sind Union und Bayern keine schönen Aufgaben. Mal schauen, wie viel Zeit sie Polanski noch lassen.
Ja, aber ist das in Bayern, also in München ist das, nicht in Gladbach, weil wir wissen
Ich klick mal rauf, bevor mir... Nee.
Weil wir wissen ja, wie ja Gladbach zu Hause oftmals gegen Bayern spielt. Ne?
es ist im Borussia-Park. Es ist im Borussia-Park das Spiel.
Ja, also habe ich schon wieder Angst vor. Also insofern möchte ich noch zwei Personalien mit dir besprechen, bevor wir das Thema der Woche mal zumachen. Florian Neuhaus hast du ja schon angesprochen. Neben der sportlichen Situation kamen ja dann auch ständig solche Geschichten draus wie Neuhaus, der da, wo war da, auf Ibiza oder so, wo er dann in einem Zustand in ein Handy gequatscht hat oder gefilmt wurde. So Thema zu Don Rollo, Roland Wirkus, müssen wir ja jetzt nicht in der Tiefe besprechen. Ihr kennt den Sachverhalt alle. Und was mich wiederum auf der anderen Seite jetzt auch wundert, wie alle nach Tim Kleindienst schreien. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir warten auf Tim Kleindienst, dass er wiederkommt und er ist unser Heilsbringer. Wo ich mir so denke, mein Gott, was auf ihn projiziert wird. Und das ist gerade mal seine zweite Saison, die er in Gladbach spielt, oder?
Also der hat sich ja in der ersten Saison, die er da gespielt hat, schon sehr zum Fanliebling gemacht,
ja,
muss man dazu sagen.
Ja, natürlich, aber wie verzweifelt und wie absurd ist das, dass du jetzt das so krass auf diesen einen Spieler projizierst. Und du hast ja genug krasse offensive Leute eigentlich, Tabakovic und so weiter. Also es ist ja jetzt beileibe nicht so, dass die Fohlen da jetzt schlecht aufgestellt wären, wenn du nur die Namen siehst.
Ja, das ist eben so ein bisschen, wie formuliere ich das jetzt podcastgerecht? Wenn Leute Fan von einem Verein sind oder gerne Fußball gucken, dann neigen sie dazu, dass in ihren Augen vor allem die Leute gut, in Anführungsstrichen gut sind, die viele Tore erzielen. Dass da ganz viel dazugehört, dass da erstmal ein Ball hingespielt werden muss und dass die Abwehr stehen muss, damit man das Spiel nicht verliert und so weiter, das ist den Leuten egal, die sehen die Leute, die Tore schießen. Und das war bei Gladbach eben
Da tust du der
Tim
Community jetzt aber Unrecht hier. Nein, alles gut.
Ich will das natürlich nicht verallgemeinern, aber es ist oft so, dass auch gerade die Spieler herausstechen, die viele Tore erzielen. Und Tim Kleindienst hat da mit Gladbach ja auch geholfen auf jeden Fall, sehr. Und du merkst, also ich finde, wenn man das Spiel sieht, merkt man auch schon, dass er fehlt. Aber wie du sagst, er ist jetzt nicht unersetzbar in der Rolle. Also Tabakovic kann das genauso gut. Er ist auch so Spieltyp Knipser. Und das ist eigentlich nicht so ein großer Verlust. Aber weil sich jetzt eben so daran gewöhnt wurde, dass Tim Kleindienst halt da ist und Kleindienst irgendwie alle zwei Spiele irgendwie zwei Tore macht, fehlt er halt schon. Es wird auf jeden Fall auch einen Unterschied machen, wenn er wieder da ist, wenn er wieder in seiner vollen Form wieder da ist. Aber ich gebe dir da schon recht, dass man das jetzt auch nicht übertreiben muss.
Schauen wir mal, inwiefern man in Gladbach in den nächsten Wochen noch übertreibt. In welcher Hinsicht auch immer. Sorry, der Übergang war jetzt ein bisschen sehr konstruiert. Aber gut, wir schauen mal, wie es in den nächsten Wochen da weitergeht. Ob Eugen Polanski auch weiterhin die Chance bekommt oder ob man sich doch noch mal anderweitig umschaut. Gehen wir einmal schnell durch den Bundesligaspieltag. Freitagabend, Hoffenheim gegen Köln. Wie krass ist dieser Said Elmala am Ende das entscheidende Tor erzielt und wie schaut euch das unbedingt in den Highlights an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bei den Hoffenheimern brennt auch so ein bisschen wieder der Baum seit 3 Spielen ohne Sieg, aber diese Niederlage wäre auch vermeidbar gewesen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja Christian Ilzer viel kritisiert, aber auch wenn es jetzt ergebnistechnisch jetzt in den letzten Wochen nicht so lief, spielerisch ist das was ganz anderes. Also auch dieses Spiel gegen Köln hätte man eigentlich nicht verlieren dürfen.
Nee, Hoffenheim ist, ich erinnere mich, du hattest mal gesagt, dass du auch irgendjemanden in deinem Bekannten-Freundeskreis hast, der Hoffenheim-Fan ist.
Ja, liebe Grüße.
Ich hoffe, Dominik. Ich tue dem jetzt kein Unrecht, aber Hoffenheim ist eine ganz merkwürdige Mannschaft. Die haben Wochen und Monate, wo sie spielen, als würden sie in die Europa League gehören. Und dann gibt es solche Wochen. Aber der Kader ändert sich nicht. Also das ist ganz merkwürdig manchmal zu sehen. Du weißt, wenn Hoffenheim spielt, weißt du irgendwie zurzeit nie, was du kriegst. Und auch dieses 0-1, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Zu der Zeit hatte ich selber Training. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, ganz merkwürdig.
Ich finde ganz merkwürdig und trotzdem Glückwunsch an die Kölner. Wir werden das, glaube ich, an anderer Stelle. Ich habe einige FC-Fans in meinem Umfeld. Das werden wir dann auch nochmal vertiefen. Aber der Übergang passt so gut. Ganz merkwürdig ist auch irgendwie Leverkusen. 2-0 gegen Union gewonnen. Unter der Woche 1-1 gegen Eindhoven. Also die Champions League läuft, echt schleppend an. Und man darf ja nicht vergessen, Leverkusen hatte da bisher Eindhoven und Kopenhagen. Also die richtigen Hammergegner kommen da auch noch, ne? Trotzdem, 3. Saisonsieg. Aber auch da rätselt man so ein bisschen, ruckelt sich das jetzt mit Kasper Juhlmann jetzt ein oder ist man noch ganz weit davon entfernt? Oder was macht man mit Bayer Leverkusen? Ein Team, das dürfen wir ja immer nicht vergessen, was ja auch ganz komplett wild neu zusammengestellt wurde.
Richtig, also da haben wahrscheinlich viele noch das Xabi Alonso Leverkusen im Kopf, das ja so nicht mehr existiert.
Was gar nicht mehr existiert.
Genau. Das Union-Spiel habe ich die erste Hälfte gesehen, dann habe ich mir noch die zweite Hälfte Werder Bremen gegen St. Pauli angeguckt, ich habe dann gewechselt, weil also ich bin ja auch Union-Sympathisant auf jeden Fall und also Leverkusen hat nicht unbedingt gut gespielt in der ersten Hälfte, aber Union war einfach zu langsam, hat keinen Ball gekriegt, Leverkusen hatte 80% Ballbesitz, weil die Unioner einen Ball erobert haben, zwei Pässe gespielt haben und zack war der Ball wieder weg. Haben auch zwei schöne Tore geschossen und dann hast du eigentlich schon gesehen, dass Leverkusen das dominiert. Ich weiß nicht genau, was in der Champions League los ist gerade. Mein Patrick Schick ist ja auch verletzt. Ich weiß nicht genau, wie der das mit der Belastungssteuerung macht, also welche Spieler er wann wo einsetzt und ob er sich vielleicht gegen Eindhoven ein bisschen verkalkuliert hat oder generell bei den Champions League Spielen ein bisschen verkalkuliert hat, welche Spieler da spielen und welche Spieler nötig sind, um das Spiel zu gewinnen, weil du ja auch immer gucken musst, dass du die nicht so belastest, dass sie sich dann verletzen, weil du dann noch mehr Probleme hast. Weil das gegen, also das gegen Union war auf jeden Fall ein souveräner Sieg, auch wenn in der zweiten Hälfte dann kein Tor mehr gefallen ist. Aber ich weiß nicht genau, also es ist auch schwierig einzuschätzen irgendwie. Also das, was ich von ihnen gesehen habe, war gut. Natürlich nicht Xabi Alonso Leverkusen gut, aber eine solide Top-5-Bundesliga-Mannschaft auf jeden Fall. Was da mit der Champions League ist, kann ich dir nicht beantworten.
Also ich kann das so ein Stück weit beantworten, weil ich beide Spiele, Kopenhagen habe ich das sogar vollständig gesehen. Also ich habe beide Spiele auf jeden Fall gesehen gehabt. Ich glaube, gegen Eindhoven, das war in der Konferenz. Aber ja, ich kann dir da keine tiefergehenden oder euch keine tiefergehenden Analysen dazu jetzt liefern, weil ich mich da eigentlich nur immer gewundert habe. Und wie gesagt, mit dem Personal gegen die Gegner, da müsste wesentlich mehr drin sein. Bei den Unionern vielleicht eine Sache, die man noch positiv erwähnen kann. Ich habe auch überlegt, ob ich Steffen Baumgart, nachdem ich ihm in der letzten Folge dem Fail der Woche zugeordnet habe, ob ich ihm jetzt, ob er jetzt mein Ehrenmann der Woche ist. Da ich aber noch ein paar Leute hatte, die ich noch besser fand, habe ich das dann doch nicht gemacht. Ich fand die Aktion ganz gut da, wo sich Grimaldo da ziemlich am Kopf verletzt hat, dass er dann da mal kurz in der Union-Kurve vorbeigeschaut hat und mal kurz gesagt hat, Leute, lasst mal hier die Schmähgesänge sein, das ist jetzt hier gerade nicht passend. Das fand ich gut, wenn man kritisiert und die Leute auch was Gutes tun, denke ich, muss man das auch mal loswerden, deswegen, ja.
Absolut, weil die Unioner haben dann auch angefangen zu singen, steh auf, du Sau.
Ja, das ist ja so der Klassiker.
Völlig unangebracht ist. Ja, und dann, ich meine, die können aus der Entfernung nicht sehen, dass Grimaldo da eine Platzwunde hat und blutet und dann auch abtransportiert werden muss. Aber trotzdem ist auch gesagt, wenn Steffen Baumgart zu dir hingeht und sagt, du musst mal aufhören zu schreien, dann musst du wirklich aufhören zu schreien. Ja, dann haben die auch gleich angefangen, wieder Union-Fangesänge zu singen, dann war auch gut.
Ja, klar.
Aber trotzdem finde ich das auch sehr gut, weil das gehört auch dazu. Und auch eben zum Fairplay dazu, dass man dann nicht irgendwelche Schmähgesänge über den Gegner ablässt, sondern eher dafür da ist, seine eigene Mannschaft anzufeuern.
So ist das. Und dann schauen wir aufs nächste Spiel. Dortmund gegen Leipzig. Sozusagen das Topspiel an diesem Nachmittag. Ein 1:1. Ja, das ist jetzt auch schwierig zu sagen. Also die erste Halbzeit, kann ich mich erinnern, war ehrlicherweise ziemlich mau. Die zweite Halbzeit fand ich ausgeglichen. Da hatten beide ihre Top-Chancen, haben die dementsprechend ja eigentlich auch mehr oder weniger genutzt. Unter der Woche wiederum der BVB in der Champions League bisher richtig stark unterwegs. 4:1 zu Hause gegen Athletic Bilbao. Also das war echt stark. Aber ansonsten, ja, Punkte verloren oder trotz, oder sagst du am Ende des Tages trotzdem, komm, gegen Leipzig, die ja jetzt sich auch, oder wo man das Gefühl hat, dass sie jetzt auch langsam in der Saison ankommen, ist ein Punkt jetzt unter den gegebenen Umständen auch okay?
Ja, definitiv, da würde ich mitgehen. Also Leipzig ist immer ein gefährlicher Gegner, weil die immer Top-Leute haben und auch eine super, also super Trainer haben und auch sehr individuelle Qualität auf jeden Fall haben. Deswegen ist 1:1, ist man damit immer sehr gut bedient, auch wenn man Borussia Dortmund ist. Die beiden Tore sind ja auch in der ersten Hälfte gefallen, wenn ich mich recht entsinne. Also in der zweiten Hälfte kein Gegentor gegen Leipzig, ist schon eine super Leistung, obwohl die natürlich auch Kobel im Tor haben. Kobel ist für mich gerade einer der besten Torhüter der Bundesliga aktuell. Aber trotzdem finde ich nicht, dass Dortmund da jetzt hat Punkte liegen lassen. 1:1 ist da, wenn, dann sollte sich Leipzig eher ein bisschen ärgern darüber. Über das Ergebnis. Genau, ich kann jetzt zum Spielverlauf nicht so viel sagen, weil ich nur die Highlights gesehen habe. Aber was ich da schon wieder von Kobel gesehen habe, da springt mein Torhüterherz hoch.
finde übrigens, weil du das immer so betonst, dass du nur die Highlights gesehen hast. Ich habe von den allermeisten Spielen habe ich auch nur die Highlights gesehen. Ich arbeite nebenbei auch noch. Also das ist kein Verbrechen.
Du hörst dich aber immer so an, als ob du jedes Spiel über 90 Minuten gesehen hast.
Ja, klar. Weil ich am Wochenende, wenn ich am Wochenende schon mit das ganze Wochenende mit dem MSV zu tun habe, weil ich dann auch noch Zeit habe, mir dann abends 90 Minuten in Real Life alle Spiele reinzuziehen. Also nein, so ist das nicht. Also alles gut, und du hattest recht, ja, die zwei Tore fielen schon in der ersten Halbzeit, aber ansonsten kann ich mich erinnern, dass jetzt ansonsten in den ersten 45 Minuten nicht allzu viel los war. Aber ansonsten ein leistungsgerechtes 1:1, gehen wir schnell weiter, Werder Bremen hat gewonnen, 1:0, das Tor fiel, glaube ich, schon nach 100 Sekunden, Bangula, da ist der St. Pauli-Keeper Vassil da nicht ganz rangekommen, war ein schönes Ding. Der erste Heimsieg für Werder, auch ganz wichtig. Aber auch hier kann man sagen, ja, glücklich wäre zu viel gesagt, aber auch hier St. Pauli hätte nicht verlieren müssen.
Nee, also da habe ich auch die zweite Hälfte gesehen. Und das ist so, also es gibt Spiele, da kannst du auch noch eine dritte Halbzeit dranhängen und du kriegst den Ball einfach nicht rein. Und für St. Pauli war das genau so ein Spiel. Die hatten eigentlich in der zweiten Halbzeit eigentlich dominiert, super viel Ballbesitz gehabt, sich auch viele Chancen rausgespielt, aber der Ball wollte nicht rein, irgendwie ein Pfostenschuss und knapp vorbei und Torwart hat gehalten und dann doch noch einen Schuss abgeblockt kurz vorher, also das war echt auch ein Kampfsieg für Werder Bremen, aber ein 1:1 wäre vom Verlauf der zweiten Hälfte durchaus verdienter gewesen. Aber 3 Punkte für Bremen tut denen ja auch ganz gut.
Oh ja.
Die brauchen die auch noch ein bisschen dringender als St. Pauli in der aktuellen Situation, ist natürlich trotzdem ärgerlich für alle St. Pauli-Fans, dass man da nicht zumindest hat einen Punkt mitnehmen können, aber ist in Ordnung. Hat ja auch der Tordifferenz nicht allzu geschadet, wenn du ein Gegentor kassierst.
Und zu Victor Boniface kommen wir nachher noch.
Ja, das heben wir uns noch auf.
Natürlich, könnt ihr euch drauf freuen. Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Auch das war ein kleiner Befreiungsschlag für Sandro Wagner, kann man glaube ich so sagen. 3:1. Die Wölfe müssen sich da wirklich ärgern. Die hatten wirklich viele Chancen. Augsburg war extrem effizient. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass Sandro Wagner so ein bisschen aufpassen muss, dass es er mit seiner extrovertierten Art, so wie er Sachen anspricht und so weiter, dass es nicht irgendwann drüber wird. Jetzt war das nach diesem Sieg, wo er da in die Kabine gegangen ist, ihr werdet das gesehen haben, und da diese, ja, lass die Leute reden, hier diese komische Handsymbolik da in Richtung Tribüne gemacht hat. Er meinte zwar hinterher, dass das zu seiner Familie er das, glaube ich, gemacht hat oder so. Aber wo man sich auch schon dachte, ach,
weiß ich jetzt nicht.
Ich verstehe ehrlicherweise nicht, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber das war auch für mich wieder eine Szene, wo ich gesagt habe, Mensch Sandro, also das kannst du doch einfach stecken lassen, oder? Also warum, du produzierst die Schlagzeilen doch von ganz allein. Er hat doch neulich auch auf einer PK oder in einem Interview wieder gesagt, nee, Druck verspüre ich nicht, Druck müsste ich nur verspüren, wenn ich meine Kinder nicht ernähren könnte. Oder nee, irgendwie so in die Richtung war das. Erstmal hat er den Satz geklaut, weil das schon irgendjemand anders mal gesagt hatte. Aber das sind einfach so Dinge, wo ich sage, danach hat doch jetzt keiner gefragt. Also warum immer diese staatstragenden, übertriebenen Formulierungen, weißt du, wo er Dinge einfach auf ein Podest hebt, wo du sagst, ey, da brauchst du dich auch nicht wundern, dass dann der Gegenwind so extrem kommt, wenn es halt nicht so läuft. So, halte dich doch in deinen Aussagen selber auch so ein bisschen zurück.
Ja, ich glaube, das kann der nicht. Der ist so ein Mensch, dem liegt das Herz auf der Zunge und der sagt die Sachen so, wie sie in seinem Kopf stattfinden und die laufen dann nicht auch mal durch einen pressetauglichen Filter oder so. Das passiert nicht. Ich habe ja auch, als er noch Co-Trainer bei der Nationalmannschaft war, hatte sich auch mal viel mit Hannes Wolf auch zusammengetan für die Jugendabteilung und hatte auch ein paar Videos gemacht, die für mich als Trainer eben interessant waren. Da war der auch mal super direkt und hier und da und das läuft nicht und so weiter. Der hat dann auch wieder Aussagen, die ich ganz gut finde. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher, ob das letzte Woche war, dass er sich nach einem verlorenen Spiel zum Interview begeben hat und gesagt hat, wenn mein Team gewinnt, dann könnt ihr gerne meine Spieler interviewen, dann stehen die hier, dafür sind die verantwortlich und wenn wir verlieren, dann bin ich der Erste bei der Pressekonferenz, weil dann bin ich dafür verantwortlich. Das fand ich tatsächlich sehr gut, sich so vor seine Spieler zu stellen und dann auch nicht zu sagen, ja, da hätten wir hier, wir hatten zu viele individuelle Fehler oder wir hätten hier oder so, sondern einfach, das besprechen wir im Team und dann ist gut. So, und dann kommt natürlich auf einer anderen Pressekonferenz wieder sowas und das ist so, das ist so sehr extrem irgendwie. Aber ich halte sehr viel von ihm als Trainer, weil er, glaube ich, auch nochmal eine andere Verbindung zu den Jungs schaffen kann, gerade zu den Jüngeren. Sieht man ja Noah Kai Banks, der da sein Startelfdebüt hatte, glaube ich, der auch noch sehr jung ist und nach 3 Minuten das 1-0 macht gegen Wolfsburg. Hat ja auch viel mit Selbstvertrauen zu tun und der eben auch jemand ist, der viele junge Leute einsetzt. Und um nochmal auf so die Polanski-Thematik zurückzukommen. Das ist ja auch so, dass als der Augsburg übernommen hat, dass da meiner Meinung nach viel zu schnell geurteilt worden ist. Der Wagner-Effekt ist schon wieder verpufft oder was auch immer die Bild-Zeitung für komischen Titel da gedruckt hat. Das ist völlig übertrieben. Also gib den Leuten Zeit. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Was man ja auch bei dem Spiel gesehen hat, was mit Wolfsburg gerade los ist, kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja, aber das wäre meine nächste Frage. Ein sehr souveränes Spiel.
Nee, Wolfsburg ist ganz, weiß ich nicht.
Also sie müssten auch vom Personal her spielerisch so viel besser sein. Aber sie kriegen es nicht auf den Platz, also ergebnistechnisch. Und das wundert mich so krass, weil, wie gesagt, sie spielen keinen schlechten Ball. Ne? Nur Standards verteidigen können sie nach wie vor nicht. Das ist ein riesiges Problem. Und dann kriegen sie die Bälle vorne einfach nicht rein. Das ist, ja.
Die haben eine ganz komische Formation, die sie spielen, wo ich auch noch nicht so richtig dahinter gestiegen bin, warum die Leute sich in diesen Bereichen aufhalten, weil es funktioniert ja offensichtlich nicht und die auch bei den Standards dann, also bei den Standards kann man es ja so machen, dass man entweder jedem Spieler einen Raum zuordnet, also Raumdeckung, oder jeder Spieler kriegt eben eine Manndeckung, dass jeder Spieler sich einen Gegenspieler sucht und bei dem bleibt. Ja. Und die machen Raumdeckung und es funktioniert halt offensichtlich nicht, dass jeder Spieler für seinen Raum verantwortlich ist, weil die mit den Laufwegen der Gegner dann nicht mitgehen. Und dann müsste ich das irgendwie auch als Kapitän in der Mannschaft müsste ich es eigentlich sehen und sagen, Leute, dann machen wir jetzt Manndeckung, weil Raumdeckung funktioniert offensichtlich nicht, aber irgendwie ist da ganz viel, wie gesagt, wie du sagst, vom Personal her ist das eigentlich völlig in Ordnung, was sie haben. Damit müssten die nicht so weit unten sein, aber sind sie halt trotzdem. Keine Ahnung.
Gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen noch entwickelt, sonst könnte Paul Simonis auch irgendwann auf dem Hot Seat sitzen. Ich hoffe es nicht, weil nochmal, sie spielen sehr gut, aber ohne Ergebnisse wird es schwierig. Das Topspiel, das Abendspiel am Samstag, die Frankfurter Eintracht gegen den FC Bayern 0-3. Ich war im Stadion, habe Tickets gekriegt und habe mich sehr gefreut, insbesondere nach wie viel Sekunden ist das erste Tor gefallen von Luis Díaz?
15.
Nach 15.
Ich wollte gerade sagen, saßt du da schon auf dem Platz eigentlich?
Hä? Ich bin immer rechtzeitig eine Stunde vorm Spiel mindestens da. Ich hätte nur aus anderen Gründen das Tor fast nicht gesehen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, weißt du, gerade am Anfang so und wir, Benny und ich, wir saßen auch über dem Fanblock, also im Gästeblock und haben da gerade Stimmung mitgemacht. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so super aufs Spielfeld geguckt. Ne? Ich glaube, das war ja Rückpass, dann Abstoß von Neuer, dann einmal über die Außen. Ne? Das ging ja sehr schnell. So, Benny hat mich, glaube ich, angestupst, als Gnabry gerade den Pass nach innen spielte. Hätte er das nicht gemacht, hätte ich das Tor wahrscheinlich sogar verpasst.
Also, hättest du das wirklich nicht gesehen.
Also insofern ist gut gelaufen. Nein, insgesamt ein souveräner Sieg für die Bayern. Zu Eintracht Frankfurt kommen wir gleich auch. Die Bayern auch unter der Woche in der Champions League auf Parfors 5-1. Kleiner Schönheitsfehler gab's, aber ansonsten war das auch eine souveräne Kiste. Eine Sache noch, Handspiel.
Hast du da das Interview mit Manuel Neuer gesehen? Entschuldigung für Unterbrechung. Nach dem Spiel gegen Parvos. Fand ich super.
Du meinst, wo er gefragt hat, ja, hätten sie den gehalten? Oder weil er auf das Gegentor
ankam? Mit diesem Gegentor. Ja, da fragt dann, war das Tor haltbar? Nee. Ach so, weil sie ja auch relativ spät reagiert haben. Und dann fragt den Reporter, hast du schon mal am Tor gestanden? Sagt er, nee, ehrlich gesagt nicht. Und dann sagt Manuel, ja, das ist schade, weil dann hättest du gewusst, dass man den nicht halten kann. Also, ist halt auch so, aber ich fand das super. Hast du schon mal am Tor gestanden? Nee. Ja, das ist schade.
Ja, wir können es ja gleich nochmal simulieren draußen. Ja. Nein, aber ich konnte die Frage nachvollziehen, weil es sah schon ein bisschen ulkig aus, ne? Aber insofern ist es auch immer was anderes, wenn man noch im Tor steht. Wir kommen aber mal zu dem Spiel zurück. Nämlich, ne, hier, ich habe ja den Schiedsrichter, den ehemaligen Schiedsrichter hier sitzen. Handspiel von Ritz Doğan war das. Bahoya hatte zwischenzeitlich das 1:1 erzielt, hat dann gegen Handspiel nicht gezählt. Für mich, und das war auch interessant, Benny hat sofort gesagt, ich habe das Handspiel gar nicht gesehen, aber Benny hat sofort beim Tor gesagt, zählt nicht, wegen Handspiel. Er hat das sofort gesehen, was ich auch beeindruckend fand. Also Benny hatte an dem Abend Adleraugen, ich nicht. Und er hatte absolut recht. Und als ich es dann hinterher auch gesehen habe, zumindest, ja, es ist unglücklich, aber in der Argumentation, auch wie Siebert das vorgetragen hat, gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen zu, oder?
Ja, also die Handspielregel ist ja generell so oft geändert worden, dass sich Leute mittlerweile wirklich sehr oft drum streiten, ob das jetzt ein strafbares Handspiel ist oder nicht. Ich finde das halt schade für das Tor, weil du ja auch sehen kannst, dass sich Doğan ja quasi selber den Ball an den Unterarm spielt und das ist halt, es ist keine Absicht. Ja. Aber ohne den Kontakt vom Unterarm, wo der Ball ja wieder auf seinen Fuß zurückspringt, hätte er den Ball auch nicht so kontrollieren können, dass er den hätte flanken können.
Da wäre Leimer wahrscheinlich in Ballbesitz gekommen. Ne?
Genau, von daher finde ich das auch in Ordnung. Aber trotzdem ist es halt schade, weil es, wie gesagt, es ist keine Absicht, aber ich kann die Regel, also ich kann schon nachvollziehen, wenn man sagt, im Vorfeld einer Torerzielung darf kein Handspiel jeglicher Art stattfinden und man es dann zurücknimmt. Ich finde es auch voll in Ordnung, dass Siebert das nicht sofort als Handspiel identifiziert hat, sondern das sich vom VAR hat sagen lassen. Alles in Ordnung. Wenn man dann die 17 Zeitlupen sieht, dann ist natürlich, ja, wie kann man das nicht sehen, aber du hast ja nur eine Situation und er wird wahrscheinlich eher auf die Füße geguckt haben beim Zweikampf wegen eines möglichen Foul-Elfmeters. Deswegen ist es auch kein Problem aus meiner Sicht, dass ihm das da durchgerutscht ist. Durchgerutscht in Anführungsstrichen. Genau, ist schade für das Tor, aber ist leider so.
Nein, also das war jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint.
Nö, gar nicht. Ich wollte es nur gerne dazu sagen, dass ich das völlig nachvollziehen kann.
Ansonsten willst du noch was zum FC Bayern sagen? Ansonsten müssen wir es ja auch nicht weiter vertiefen. Eintracht Frankfurt.
Achso, ja. Bayern, also wie die spielen, ist echt, ist Weltklasse, was Kompany aus denen gemacht hat. Die spielen ja, also die haben ja gar keine richtige Aufstellung mehr, sondern die spielen ja nach Prinzipien, dass sie das Feld in Räume aufteilen und in jedem Raum haben sich zwei Spieler auf gleicher Höhe zu befinden und das sind aber immer wechselnde Spieler. Das beste Beispiel dafür ist ja Konrad Leimer, der in der Aufstellung als Linksverteidiger eingesetzt ist, aber diese Linksverteidigerrolle überhaupt nicht übernimmt, sondern er es oft nach vorne schiebt und auch mit oder ohne Ball sich in die Räume bewegt und dann sich, meistens ist es Kimmich, der dann abkippt, sagt man dazu, also der sich von seiner Position im Mittelfeld auf der 6 dann fallen lässt und Leimers Position übernimmt und dann hinten als linker Verteidiger in der Dreierkette steht, damit Leimer vorne eine Action machen kann, sage ich mal. Und das ist super schwierig für die Gegnerteams, weil du ja eine Zuordnung hast und wenn dann auf einmal der Abwehrspieler vor dir steht, weißt du nicht, wer nimmt den jetzt, wer ist dafür verantwortlich und das stiftet super viel Unruhe. Und generell greifen die eigentlich immer mit 7 Spielern an und verteidigen auch mit 7 Spielern. Also die Laufbereitschaft ist da. Und du weißt und du siehst auch, dass jeder eine Ahnung davon hat, was er jetzt gerade zu tun hat und was nicht. Und von den individuellen Qualitäten von einem Luis Diaz, Harry Kane sowieso, aber auch von den jungen Leuten, die danach kommen, Lennart Karl, Paul Bischoff und so weiter, was da für Ballgefühl schon vorhanden ist. Das ist einfach eine Top-Mannschaft. Irgendwann kommt die Delle, sag ich mal, wahrscheinlich, wo sie irgendein Spiel unentschieden oder verlieren, wo man sich denkt, hä, vielleicht gegen Hoffenheim, keine Ahnung, oder gegen Gladbach, nee. Aber so aktuell, wie sie das sehen, ist echt, also es macht echt Spaß, auch als neutraler Zuschauer macht es echt Spaß, diesem Team und dieser Mannschaft zuzugucken.
Ja, Didi Hamann hat ja kritisiert, dass der Laufaufwand den Bayern betreibt, selbst bei solchen Spielen wie gegen Paphos einfach viel zu hoch ist, dass man das auf Dauer gar nicht so durchhalten kann. Aber ich habe ja noch nie auf die Ratschläge von Didi Hamann gehört, weil sie zu 90% sowieso nicht stimmen. Von daher, ja, kommen wir mal zu Eintracht Frankfurt. Die zweitbeste Offensive in der Liga haben sie. Sie haben aber auch die schwächste Defensive mit 16 Gegentoren. Und wenn du dir die letzten Ergebnisse anguckst, hier gegen die Bayern wieder 3 gefangen, das kann theoretisch passieren. Aber wie gesagt, 4 Tore in Gladbach noch zu bekommen, obwohl du ab der 50. Minute oder bis zur 50. Minute schon 6-0 führst. Du hast unter der Woche richtig Haue gekriegt bei Atletico Madrid. Dass Atletico überhaupt 5 Tore schießt, die haben ja auch letzte Woche 5-2 gegen Real gewonnen, glaube ich. Also da dachte ich mir, hä, was ist denn jetzt los? Wann hat Atletico in der Langzeit unter Simeone mal so viele Tore hintereinander geschossen? Gibt's ja gar nicht. Nein, und davor gab's da nicht auch irgendwie noch ein 3-4 mal in der Liga. Also, Dino Topmöller hat die Abwehr gerade nicht wirklich im Griff, ne?
Nee, das ist tatsächlich, also, auch vom... Ich würde das, also von dem, was ich gesehen habe, ich würde das gar nicht so sehr auf die Abwehr schieben, sondern ich habe das auch bei dem, bei diesem komischen 6-4 gesehen, dass die Stürmer oder die Mittelfeldspieler zu wenig nach hinten verteidigen. Die sind zu wenig da, die fühlen sich für den Angriff verantwortlich. Und wenn ich dann eine Restverteidigung von 3 oder lass es die Viererkette hinten sein und dann wird die Viererkette aber von 5 Gegenspielern angegriffen, dann können die auch nicht mehr wirklich viel machen. Und wenn ich mich als Mittelfeldspieler nicht dafür verantwortlich fühle, meine Abwehrspieler zu unterstützen, auch um, falls sie den Ball gewinnen, muss ich ja auch eine Anspielstation sein. Dann kann ich auch nicht an der Mittelfeldlinie stehen und warten. Das ist zu wenig, was da nach hinten gearbeitet wird nach einem Ballverlust. Das ist einfach, und dann steht die Abwehr halt da und kann nicht so viel machen. Aber ich scroll hier gerade die Ergebnisse durch. Also die haben in jedem Spiel, was sie bis jetzt gemacht haben, immer mindestens 3 Gegentore gekriegt. Das ist viel zu viel.
Ja, und das kannst du halt auch mit deiner überragenden Offensive halt irgendwann auch nicht mehr auffangen. Ne?
Also ich will ja auch nicht immer 6-4 spielen. Das sollte ja auch nicht mein Anspruch als Bundesliga-Team sein, dass ich jedes Mal mehr als 3 Gegentore kriege. Aber Hauptsache, wir schießen 6 oder 7, dann passt das schon. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Nee, das hat so ein bisschen FIFA-Karrieremodus-Charakter. Ja. Aber ne, wirst du Meister mit 100 geschossenen Toren und 80 Gegentoren oder so.
Zumal ja auch die Tordifferenz immer noch ein extra Punkt sein kann. Das vergisst man immer schnell.
Ja.
Weil wenn es um einen Europa League oder einen Champions League Platz geht und man punktgleich ist, kommt ja danach die Tordifferenz. Und wenn man eine gute Tordifferenz hat, wofür man am meisten auch wenig Gegentore braucht, dann ist das immer ein Punkt mehr, wo man nochmal einen Platz höher in der Tabelle rutschen kann.
Es kommt halt sehr selten vor, deswegen denken da vorrangig nicht sofort alle dran. Aber ich meine, spätestens wenn du die Spiele so wie jetzt auch verlierst, also dann musst du ja auch, ne, also dann musst du ja definitiv.
Dann muss ich mich auch zumindest damit dann beschäftigen. Das ist ja auch immer im Abstiegskampf ganz interessant. Das war auch bei St. Pauli letzte Saison so, dass sie natürlich nicht nur deswegen, aber auch unter anderem deswegen nicht so im Abstiegskampf drin waren, weil sie sehr wenig Gegentore gekriegt haben und dadurch eine unglaublich gute Tordifferenz hatten, was ihnen immer noch mal irgendwie so den 15. Platz gesichert hat, weil dieser fast positive Tordifferenz immer noch ein Punkt mehr war. Also das sollte man auch nicht unterschätzen.
Definitiv. Am Sonntag haben noch gespielt der VfB Stuttgart gegen Heidenheim, ein 1-0. Das dritte Heimspiel in Folge, was der VfB 2-0 bestreitet und gewinnt. Das war zuletzt vor 34 Jahren der Fall. Da sind sie deutscher Meister geworden unter Christoph Daum. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht passieren. Das
unter
wird ganz
Christoph Daum, Gottes Willen.
1992 müsste es gewesen sein. Man muss so ein bisschen auf Ermedin Demirovic hoffen. Er hat da eine Fraktur an der Fußwurzel. Das könnte sein, dass er bis zu 8 Wochen fehlt, was natürlich sehr schade ist. Immerhin Dennis Undorf kommt zurück. Aber ich meine, wenn man gerade frisch aus einer Verletzung kommt, kann man auch nicht erwarten, dass der gleich schnibbeldi, schnabbeldi, buh, gleich wieder voll loslegt. Zum Glück ist in
der
Hinsicht
ja auch nicht. Der wird ja auch nicht gleich wieder voll eingesetzt werden.
Das ja, naja, du sinnlos. Hast jetzt immerhin, Gott sei Dank, jetzt auch für den VfB die Länderspielpause dazwischen. Sie haben jetzt unter der Woche Europa League in Basel verloren. Das war auch ziemlich unnötig, aber da waren sie offensiv auch sehr schwach unterwegs. Und die Heidenheimer, ja, es bleibt dabei. Ihnen fehlt ein Stürmer, der trifft.
Ja, das ist echt schade, dass sie da so... Mein 1-0 ist ja jetzt auch nicht, dass jetzt Stuttgart irgendwie dann die klar bessere Mannschaft war. Das ist einfach, wenn man so viele Chancen hat und man nutzt die nicht. Oder man sieht auch, dass man vorne irgendwie, dass dieser eine Knipser, dieser einen Spieler, den du vorne immer anspielen kannst, der irgendwas aus den Chancen macht, der halt nicht da ist. Das ist dann auch, das ist total frustrierend, wenn man sich immer wieder Chancen erspielt und man kann die nicht einfach nicht nutzen. Das ist super, super schade.
Ja, Aber wie gesagt, auch hier war es ein knappes Ergebnis und der VfB musste da auch ordentlich investieren. Also das eine Tor, das mussten sie sich auch hart erarbeiten. Ganz im Gegenteil lief es wie am Schnürchen beim HSV. 4:0 gegen den FSV Mainz 05. Und weißt du, was mich an der Geschichte freut?
Was denn?
Ich habe ja am Anfang der Saison so ein bisschen den Hot Take gewagt, dass der HSV nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Auch finde ich den besseren Kader, wie der FC hat. Gut, dieses Argument ist jetzt immer noch ein bisschen schwierig, weil der FC immer noch super spielt. Aber der HSV, habe ich den Eindruck, und die haben ja im Vergleich zum Aufstieg, haben die ja sehr viel mannschaftlich geändert. Das war ein großes Risiko. Aber ich habe immer gesagt, von den Verpflichtungen, die sie getroffen haben, dass das, finde ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und ich glaube, der Meinung waren nicht viele. Aber jetzt sieht man es so nach und nach. Rayan Philipp, der da zwei Hütten macht. Und das gegen Mainz war ein Ausrufezeichen. Da habe ich mir gestern endlich mal gedacht, yay, könnte sein, dass deine Prediction endlich richtig ist.
Das ist doch super. Also wenn das so jetzt so, sozusagen der sprichwörtliche Knoten geplatzt ist, wäre das natürlich super. Ich meine, wenn du nach 10 Minuten 2-0 führst, ist es natürlich auch ein mentales Ding und auch ein absolutes Ausrufezeichen für das Gefühl in der Mannschaft. Und von Mainz kam, also ich meine, der HSV hat das auch nicht schön gespielt, sage ich mal. Also auch wenn, aber solange es halt funktioniert, ne, auch dann in der letzten halben Stunde dann so immer irgendwelche langen Bälle nach vorne die ganze Zeit und dann Dompe, der ja auch irgendwie 80 km/h rennen kann, der hat ja auch ein Tor gemacht, glaube ich. Und ansonsten ist das eben, solange es funktioniert, kann man damit auch gerne spielen. Und Mainz hat da dann auch einfach zu, ja, nicht, nee, das ist nicht das richtige Wort, halt zu unsauber, zu unaufmerksam dann verteidigt. Und dann, wenn er dann so lange Bälle dann durchrutschen und dann fängst du dir halt auch vier Dinger. Ich meine, 4-0 ist natürlich immer ein sehr starkes Ergebnis. Auch super für die Tordifferenz, da sind wir wieder beim Thema vom HSV. Und Mainz muss eben gucken, weil die rutschen dann auch langsam, aber sicher nach unten ab.
Immerhin unter der Woche auch auf Zypern gegen Nicosia 1-0 gewonnen. Also da gut in die Conference League gestartet. Über Gladbach haben wir ja schon gesprochen. Vielleicht ein Wort noch zu den Freiburgern, zu dem 0-0.
Das ist ein schönes Wort dafür.
Ja, Freiburg. Ich habe halt immer das Gefühl, dass wir zu den Freiburgern sowieso immer das Gleiche sagen. Und gestern war mal wieder so ein Tag, wo ich mir dachte, boah, war jetzt vielleicht auch wegen der anstrengenden Europa-League-Woche, aber ja, doll fand ich das jetzt nicht.
Ich würde das auch, also diese Doppelbelastung, wenn man da immer noch ein extra Spiel unter der Woche hat, darf man wirklich nicht unterschätzen. Also ein Fußballspiel ist sowohl, wenn man durchspielt, sowohl mental als auch physisch eine absolute Hochleistung. Und gerade Europa League, wenn man irgendwie weiß, das ist nochmal ein anderer Wettbewerb und man spielt auch gegen Leute, die man nicht kennt, gegen auf dem Platz, den man nicht gewohnt ist. In der Bundesliga war man ja nach ein paar Jahren schon irgendwie schon mal überall. Dann belastet einen das nochmal mehr, auch wenn man dann auch noch weiter reisen muss sowieso. Und dann, da Freiburg ja auch nicht so oft in den Genuss kommt davon, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man das eben dann auch sieht, dass das von der Belastungssteuerung her nicht hinhaut. 0-0 ist natürlich immer, also ein Punkt ist immer okay, kein Gegentor, aber gegen Gladbach, die da so unten abdümpeln, hätte man, denke ich, auch deutlich mehr sich gewünscht.
Das denke ich auch. Und apropos abdümpeln, wir kommen jetzt zum Fail der Woche und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Das hat sich vor ein oder zwei Wochen ereignet, glaube ich. Und zwar Klaus Jasula, das ist ein Spieler des Rot-Weiß-Essen.
Genau.
Hat in einem, also dritte Liga, nebenbei bemerkt, hat in einem Spiel gegen Waldhof Mannheim eine rote Karte bekommen, weil er einem Gegner, nachdem der Ball lange weg war, auf den Knöchel getreten ist. Nicht auf den Fuß, auf den Knöchel. Ne? Fliegt dafür vom Platz. Seine Reaktion auf die rote Karte war es, den Schiedsrichter zu umklammern und festzuhalten und erst nach weit über zwei Minuten den Platz zu verlassen. Und danach hat er sich ins Interview gestellt und hat dann die sehr sportliche Meinung abgegeben, dass Schiedsrichter ja auch Strafen kriegen sollten für Fehlentscheidungen, weil wenn Spieler sich daneben benehmen, dann kriegen sie ja auch Strafen oder der Verein muss Strafe zahlen und das sollte bei Schiedsrichtern eben genauso sein. So, Klaus, du kannst gerne sauer drüber sein, dass du vom Platz geflogen bist. Vielleicht war das auch zu Unrecht, das will ich gar nicht angehen. Aber ein absichtliches Fehlverhalten, wie, weiß ich nicht, dumme Sachen im Internet zu schreiben, Leute zu beleidigen, Leute anzuspucken, sowas mit einer Fehlentscheidung, die ja keine Absicht ist, auf dem, als eines Schiedsrichters zu vergleichen, das hat ja nichts miteinander zu tun, weil das eine ist voller Absicht und das andere ist, ich gebe mein Bestes, aber es kann sein, dass ich daneben liege. Das, und dann gibt es halt Leute, die stimmen dem zu. Das finde ich noch schlimmer. Dass das Leute sehen und denken, ja, endlich sagt's mal einer.
Das Problem an der Geschichte ist, und ich kenne die Thematik ja sehr ausgiebig, weil den Verein, über den ich berichte, der MSV Duisburg ja auch in der dritten Liga spielt und wir dadurch ja auch jetzt nicht diese Thematik, aber allgemein auch das Thema Schiedsrichterleistungen in der dritten Liga, wir auch häufiger haben. Ich glaube, das, was die Leute nervt, also grundsätzlich stimme ich dir in allem vollkommen zu. Ich glaube, das, was die Leute an der Geschichte nervt, ist, dass du, wenn Schiedsrichter über längeren Zeitraum, und wir reden nicht, dass mal vereinzelt man mal daneben liegt, so, aber über einen längeren Zeitraum und bei gewissen Schiedsrichtern, muss ich sagen, ist das auf dem Niveau, kommt das, fällt das häufiger auf. Über einen längeren Zeitraum keine guten Leistungen zeigen, dass viele Leute das Gefühl haben, kannst mir gleich sagen, ob das nur subjektiv ist, das Gefühl haben, dass daraus keine Konsequenzen folgen. Was nicht heißt, dass man den Geldstrafen aufbrummt, sondern man kann ja ganz einfach sagen, so pfeifst jetzt erstmal 3 Wochen erstmal kein Spiel mehr. Oder wie das beispielsweise, meine ich, bei Dr. Robert Kampka schon mal gemacht wurde, der war ja mal zwischendurch Bundesliga-Schiedsrichter.
Richtig.
Und der ist pfeift schon seit geraumer Zeit keine Bundesliga mehr. Und ich habe, glaube ich, hat er neulich Alemannia Aachen gepfiffen, meine ich zumindest, wo auch einige krasse Fehlentscheidungen dabei waren, wo ich mir auch gedacht habe, ja, okay, ich sehe hier, warum du keine Bundesliga mehr pfeifst. Was jetzt extrem böse klingt, aber ihr versteht, wie ich es meine. So, und ich glaube, das muss man ja nicht im öffentlichen Rahmen so machen, dass man die Schiedsrichter da in den Senkel stellt. Gar keine Frage. Aber man sollte schon irgendwie vielleicht auch vom DFB mal so ein bisschen zeigen, ey doch, wir haben das im Blick, wir bewerten das und im Zweifelsfalle werden daraus, so wie es beim Spieler, beim Trainer auch ist, werden daraus sportliche Entscheidungen getroffen. So, und ich glaube, in der Öffentlichkeit existiert nur immer das Bild über die Schiedsrichter, wird immer nur die Hand drüber gehalten. Ja, man redet vielleicht mal über die Fehlentscheidungen, aber das war es dann auch. Aber es folgt keine weitere Konsequenz daraus. Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich. Also, wenn man Schiedsrichter wird, macht man ja erstmal die Schiedsrichterausbildung. Und dann fängt man in seinem Landesverband an, irgendwo Kreisliga oder sonst irgendwas zu pfeifen. Und man hat, es kommen Beobachter zum Spiel, zu mehreren Spielen von dir, die gucken sich Spiele in der Saison von dir an und bewerten dich dann in so einem Bogen, deine Fehlentscheidung, was du gut, besonders gut gemacht hast und so weiter. Und dann bekommt man Punkte. Und wenn man am Ende einer Saison genug Punkte hat, dann steigt man eine Liga auf. In Berlin halt von der Landesliga, in die Verbandsliga, dann in die Regionalliga, Nord-Nordost oder was wir hier haben.
Nordost,
und so kommt man immer höher. Das heißt, je besser du pfeifst, beziehungsweise je besser du dich dem Niveau anpasst, desto höher steigst du auf. Es kann auch immer sein, dass du in einer Saison, weil deine Leistungen nicht gut genug waren, dass du dann wieder absteigst. Und das ist in der dritten, zweiten und ersten Bundesliga auch so, dass Schiedsrichter bewertet werden, dass die Linienrichter und vierte Offizielle genauso. Und daran eben, das war bei Kampka auch der Fall, weil wenn es nicht reicht, dass sie dann eben wieder absteigen. Das passiert auch bei vielen Schiedsrichtern, nur kriegt das die Öffentlichkeit halt nicht so mit, weil der DFB keine Liste raushängt oder postet, die Schiedsrichter sind aufgestiegen, aber nicht die Schiedsrichter sind abgestiegen und so weiter. Und es ist ja auch immer, so eine Fehlentscheidung ist ja oft subjektiv. natürlich, wenn jetzt sich ein Schiri nicht an die Regeln hält, also keine Ahnung, nach einem Tritt auf den Fuß einen indirekten Freischuss pfeift, dann schreibt man das natürlich auf und dann sagt, das ist ja Quatsch. Also ich kann den Unmut da schon verstehen, vor allem, wenn man eben das Gefühl hat, dass es bei einem Schiedsrichter regelmäßiger auftritt. Aber ich bin da auch nicht so tief drin, dass ich genau weiß, okay, wie viel Platz, wie viel Raum für Fehlentscheidungen hat man da, bevor man irgendwie dann, bevor einem dann gesagt wird, okay, für die Liga reicht es nicht, du müsstest nochmal eine Liga runter. Das weiß ich nicht genau. Kann ich meinen Vater gerne nochmal fragen. Der ist da ein bisschen dichter dran als ich. Aber es ist halt, wenn ein Spieler dreimal das Tor nicht trifft, dann wird der auch nicht gleich in die zweite Mannschaft versetzt. Und Schiedsrichter sind auch nur Menschen, die geben ihr Bestes. Natürlich kann ich es verstehen, wenn es einen nervt, vor allem wenn man auch jetzt als eher subjektiver Fan das Gefühl hat, dass es vor allem seinen eigenen Verein betrifft. Aber ich kann euch versichern, die Schiedsrichter geben ihr Bestes. Es ist gut, dass wir nach wie vor so viele Schiedsrichter in den höheren Ligen haben.
Ja.
Und die tun auch alles dafür, dass wir faire und vernünftige Spiele haben. Wobei ich meinen Spielerinnen immer versuche mitzugeben, dass wir den Schiedsrichter nicht brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Dass ja, selbst wenn wir einen Elfmeter gegen uns gepfiffen kriegen, der keiner war, wenn wir dann 0-1 verlieren, sind trotzdem wir dran schuld. Dass man das nicht irgendwie, ja, der Schiedsrichter, das will ich bei mir, will ich das gar nicht hören. Aber ich kann natürlich trotzdem den Unmut verstehen. Weil es einfach blöd ist.
Ja klar, es ist natürlich, und dann kommen wir mal zu meinem Fail der Woche, ist natürlich gerade in der dritten Liga ganz besonders schwierig, weil du dann nicht so viele ganz erfahrene Schiedsrichter hast, sondern vor allem auch viele junge, die teilweise ihre ersten Spielzeiten da auf diesem Profiniveau auch haben. Ne, also wenn ich daran zurückdenke, welche Schiedsrichter zuletzt den MSV gepfiffen haben, da waren viele dabei, die so alt waren wie ich. Ne? Also von daher ist das da auch eine schwierige Abwägung, ne? Weil du musst den Nachwuchs ja irgendwo auch, ne, auf die nächste Stufe stellen, aber dann ist das halt in so einer Liga, wo du dann auch große Vereine hast, ist das auch eine Herausforderung, ne? Und da muss man dann auch nachsichtiger sein. Wie gesagt, die dritte Liga, also die Vereine in der dritten Liga haben sich auch gegen den VAR entschieden, was auch Sinn macht, weil es kostenmäßig einfach explodieren würde. Und
richtig.
Wie soll sich ein Verein wie Schweinfurt und Co., die vielleicht ein Jahr dann mal dritte Liga spielen und direkt wieder absteigen, also das wäre ja kompletter Wahnsinn, sich da diese ganze Anlage zu installieren. Und auch dafür bräuchtest du wieder extra Personal. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Aber insofern,
in der Bundesliga sind mittlerweile acht Schiedsrichter an einem Spiel beteiligt.
Ja, darf man auch nicht vergessen. Und die musst du auch vergüten. Also insofern ist das eine schwierige Kiste. Aber ja, da gibt es auch nicht die perfekte Lösung. Aber ja, man sollte...
Aber vor Augen halten, was so ein Drittligaschiedsrichter schon für Spiele gepfiffen hat, für Ligen durchlaufen hat, für Lehrgänge durchlaufen hat, damit er da überhaupt steht.
Ja, klar.
Und wenn da Leute Mitte 20 schon so weit sind, und Respekt, absolut.
Absolut. Kommen wir zu meinem Fail der Woche. Der ist ein bisschen lustiger und nicht so kontrovers. Nämlich Herr Gianni Infantino hat wieder einen rausgehauen. Es gibt Pläne, die Weltmeisterschaft auf 24 Mannschaften, Entschuldigung, auf 64 Mannschaften zu erhöhen. Wir hätten dann sage und schreibe 128 Spiele. Man muss dazu sagen, die Idee kommt nicht direkt von ihm, sondern wurde vor allem aus Südamerika an ihn herangetragen. Was ich so komplett Wahnsinn finde. Ich meine, wir haben nächstes Jahr die WM und schon da wurde ja von 32 auf 48 Mannschaften aufgestockt. Und wir haben diese WM noch nicht mal gespielt. Prompt wird über die nächste Erhöhung nachgedacht. Ich denke, auf was für eine Idee kommt man denn da? Und Gianni Infantino sagt zu der Idee von den Südamerikanern, jede Idee ist eine gute Idee. Also da dachte ich wieder, nein, das ist vollkommener Quatsch. Wenn ich mich jetzt bei diesem Wetter nackt draußen hinstellen würde, das wäre eine richtige Scheißidee. Wenn ich hier in die Steckdose greife, das ist eine Scheißidee.
Nein, so. David, jede Idee ist eine gute Idee.
Ich meine, klar, dass die Südamerikaner die Idee toll finden, denn je mehr Mannschaften dabei sind, irgendwann brauchen die in Südamerika keine Quali mehr spielen, weil da alle mit dabei sind, automatisch. Ne? Also insofern, ja, kann ich den Gedanken nachvollziehen. Zum Glück, alle anderen Verbände sind dagegen, also UEFA sowieso, aber ich meine auch Asien und Nordamerika.
Da bin ich so also, froh drüber, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, ist doch komplett unsinnig. Und
es hat ja dann nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Es geht einfach nur ums Geld und dass dann irgendwelche Mannschaften dann sofort dabei sind und riesige Stadien bauen können, die nach 3 Wochen nicht mehr benutzt werden und Geld aus dem Fenster werfen und Infantino sitzt da und freut sich. Das ist ja auch meiner Meinung nach auch einer der einzigen Gründe, warum von 32 auf 48 Mannschaften erhöht worden ist. Das hat nichts mit, hier, die wollen, ja, dann können wir mehr Leuten das bieten und so. Der hatte ja auch irgendwann mal die Idee, ob man die WM nicht alle 2 Jahre spielen könnte, damit man den Leuten...
Ja, geht ja jetzt nicht, weil wir ja Fußball die riesige Club-WM haben. So,
ja, umso besser.
Irgendwann werden sie noch auf die... Aktuell, wir haben ja, wie gesagt, in den 4 Jahren haben wir nur noch eine reguläre Sommerpause. Für die werden sie sich auch noch irgendwas überlegen, um da auch noch irgendwas reinzusetzen. Übrigens auch ich scheiße für den Frauenfußball, die da ja auch ihre Turniere eigentlich haben. Ne?
Total.
Und ich fand die EM wesentlich geiler als die Club-WM. Das muss man mal klar sagen.
Ich habe mir von der Club-WM nichts angeguckt.
Ich habe mir nur die Bayern-Spiele und 2, 3 andere Spiele noch angeguckt, aber das war's auch.
Das ist so. Ich bin gespannt, wie viele Jahre, es werden noch Jahre sein, wie viele Jahre sie noch brauchen, bis sie merken, dass die Spieler vom Körperlichen her das nicht hinkriegen. Das ist ja jetzt schon mit Champions League und Bundesliga ist das ja schon eine unglaublich hohe Belastung. Gerade die ganzen Bayern-Spieler, Coman, weiß ich nicht wer, waren alle verletzt, alles Muskelfaserrisse, weiß ich nicht.
Aber das
alles
ist eine Diskussion
Sachen, die von Überlastung herrühren.
Ohne Boden, die werden das nicht mitkriegen. Die werden ja sagen, wieso, die Leute wollen doch so letztendlich bezahlen, die Vereine ja auch dafür die Gehälter. Die Spieler wollen immer mehr Geld haben, ja, dann müsst ihr mehr spielen. So einfach ist das. So, und insofern ist das eine Diskussion ohne Boden.
Ja, ja, das stimmt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das einfach den Mensch hinter dem Spieler, dass das den einfach kaputt macht und
natürlich
zerstört. Und dass auch das Niveau in den Ligen, in der Bundesliga, in der Premier League, dann sinkt, weil die Spieler nicht mehr hundertprozentig erholt sind, weil die Belastungssteuerung nicht mehr gemacht werden kann. Und das ist einfach, also die Club-WM war schon eine richtige Scheißidee. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, was in der Zukunft noch kommt. Ganz zu schweigen, was das dem Frauenfußball, der ja gerade aufblüht, wo man sich immer mehr Spiele angucken kann, auch wenn sie zu beschissenen Uhrzeiten sind, aber man hat die Möglichkeit dazu, dass das dann wieder so runtergedrückt wird oder überschattet wird, weil die Leute natürlich eher sich Männerfußball angucken als Frauenfußball, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Aber es ist trotzdem schade, wenn das, was da gerade aufgebaut wird, dann wieder so runtergedrückt wird.
Ja, oder wenn das so gegeneinander ausgespielt wird. Ich mache das noch schnell zu. Die Frankfurter haben in diesem Zuge auch einen kleinen Gruß an ihn geschickt. Ich glaube, die Aufschrift auf dem Banner war so sinngemäß, Fußball ist kein Theater. Gianni Infantino, du H. und Endung Sohn. So mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also die Wortwahl lehne ich natürlich ab, aber... Ja, den Grundgedanken kann ich doch irgendwo nachvollziehen. Kommen wir schnell zu deinem...
Darf ich dir ganz kurz einen Fun-Fact noch erzählen zu Klaus Jasula?
Ja.
Weißt du, warum der Klaus heißt?
Ich habe nie darüber nachgedacht. Das ist so ein normaler Name, oder?
Na, der ist Albaner. Also so normal ist es eigentlich nicht. Und zwar, das hat mir mein Vater irgendwann mal erzählt, weil Klaus nämlich noch einen älteren Bruder hat, der Jürgen heißt.
Okay.
Und... Klaus, also die Eltern sind von Albanien nach Deutschland irgendwann übergesiedelt und die Oma von denen hat unglaublich gerne die deutsche Arztserie Die Schwarzwaldklinik geschaut, wo der Schauspieler, der diesen Arzt gespielt hat, Klaus Jürgen Wusso heißt, also Klaus Jürgen als ein Wort.
Ja.
Und weil die Oma das immer so gerne geguckt hat und die Mutter dann 2 Söhne gekriegt hat, hat sie ihre Söhne Jürgen und Klaus genannt, nach diesem Schauspieler aus der Schwarzwaldklinik. Ich fand das irgendwie total witzig, dass sie dann einfach, weil Jürgen und Klaus ist halt so, auch wenn die irgendwie in den 80ern geboren sind oder so, ist trotzdem, wenn du den anguckst, dann der Klaus passt halt absolut nicht zu dem. Aber
ja, gut, das
fand ich trotzdem irgendwie lustig.
Das hätte ich jetzt nicht so random gefunden, aber ja, die Geschichte ist schon. Gott,
ja, mein Vater erzählt mir sowas, wenn wir Fußball gucken. Weißt du, warum Klaus Jasula so heißt? Sag ich, nein, natürlich nicht. Warum? Und dann weiß der sowas.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ich wusste gar nicht, schon, dass mich das überhaupt interessiert, so warum der so heißt. So, dein Ehrenmann. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, deswegen Tempo.
Hilfe.
Anziehen. Dein Ehrenmann. Oder Ehrenfrau.
Auf jeden Fall Karim Adeyemi von Dortmund in einem Spiel, das ist auch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, wo Dortmund gegen Wolfsburg gespielt hat, hat sich ein Wolfsburger Spieler verletzt auf dem Platz. Patrick Wimmer war das, glaube ich. Und Adeyemi hatte währenddessen den Ball am Fuß und der Schiedsrichter hat nicht unterbrochen. Und Adeyemi hätte super, der war gerade in der gegnerischen Hälfte, hätte super Angriff starten können und hat sich dann dazu entschieden, den Ball ins Aus zu spielen, weil ein Gegenspieler verletzt war. Fand ich super, finde ich auch erwähnenswert, weil das nicht viele gemacht hätten. Und ich finde, dass das auch zum Fairplay dazugehört, zumal Dortmund zu dem Zeitpunkt auch noch nicht irgendwie 3-0 geführt hat oder so. Finde ich eine super Aktion. Sollte man auf jeden Fall öfter machen, weil die Gesundheit geht eben immer vor. Wimmer ist danach auch, also der konnte nicht weiterspielen, der ist dann auch abtransportiert worden, glaube ich. Genau, finde ich einfach, also sollte auch in der Bundesliga öfter praktiziert werden, dass so Fairplay einfach dazugehört und man dann nicht irgendwie denkt, oh geil, jetzt liegt da einer, jetzt können wir mit einem mehr hier angreifen und dann schießen wir noch ein Tor, sondern dass man da einfach dann sieht, okay, dem geht's nicht gut, ich spiele den Ball mal aus und dann gucken wir mal. Fand ich super.
Und damit hast du endgültig enttarnt, dass du die letzte Folge nicht gehört hast, weil Nico genau das Gleiche genommen hat. Das ist aber nicht schlimm.
Ah, scheiße.
Das ist,
aber das zeigt nur, wie uns das beeindruckt hat.
Ja, aber das ist dann wiederum aber auch wieder gut, denn es passt perfekt zu meinem Kandidaten, nämlich Nikola Katic, Spieler bei Schalke 04. Die waren ja im Einsatz bei Arminia Bielefeld und in der 69. Minute ist Bielefelds Stürmer Joel Grodowski, glaube ich, irgendwie mit Karius zusammengerasselt oder hat irgendwie beim Rauslaufen irgendwie die Faust abgekriegt. Und so wie Grodowski da lag, konnte man relativ schnell sehen, dass ihn das ziemlich ausgenockt hat. Und da kam Katic, also der stand da dabei und hat ziemlich schnell gerafft, hat ihn in eine stabile Seitenlage gebracht und dafür gesorgt, dass ihm nicht die Zunge in den Hals rutscht. Insofern sicherlich ein bisschen eine andere Art und Weise des Fairplays, aber glaube ich, sehr wichtig, dass man da sehr schnell geschaltet hat. Grodowski konnte dann Gott sei Dank auch selbst vom Platz gehen. Gute Besserung an dieser Stelle natürlich. Aber das eine Aktion, wo man auch immer wieder denkt, ist vielleicht ganz gut, wenn man gewisse Sachen aus dem Selbsthilfe, aus dem Erste-Hilfe-Kurs, nicht aus dem Selbstverteidigungskurs.
Aus dem Selbsthilfekurs.
Aus dem Selbsthilfekurs, den wird es irgendwann auch noch geben. Aber wenn man das vielleicht ab und zu auch ein bisschen auffrischt, man sieht, wie schnell sowas auch passieren kann. Und ja, gut, dass er da so schnell reagiert hat. Gehen wir rein schnell in unsere Ist-noch-was-Kategorie. Wir haben noch zwei, drei kleine Sachen. Fangen wir kurz an. Nationale Mannschaft steht bevor, die nächsten Quali-Spiele gegen Luxemburg-Nordirland. Heute, ganz frisch kam rein, Noah Atubolu wurde nachnominiert. Ich glaube, wir haben uns alle gefragt, wieso er nicht schon mal regulär nominiert wurde. Aber er ist jetzt dabei, weil Olli Baumann sich wohl nicht so gut fühlt. Ansonsten gibt es große Veränderungen. Leroy Sané ist nicht mit dabei. Dafür wieder auch Riedle Baku. Finde ich auch okay. Und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Dafür nahmen die Collins diesmal nicht mit dabei. Ehrlicherweise, ich habe nicht so Bock auf die Länderspielpause. Und wenn ich mir den Kader angucke, steigt die Lust nicht unbedingt.
Das Einzige, was ich von Nathaniel Brown mitgesehen habe, ist, dass er im Spiel gegen Bayern da sich mit Olise die ganze Zeit in den Haaren hatte und dem die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist.
Das aber hat er gut gemacht. Also Olise war, glaube ich, der Einzige diesmal, der nicht so zum Zuge gekommen ist. Also muss man sagen, das hat Brown gut gemacht.
Ja, das stimmt. Das paar verbale Sachen hätte er sich wahrscheinlich dann klemmen können. Dass Sané nicht dabei ist, stört mich überhaupt nicht. Den vermisse ich auch bei Bayern absolut nicht. Immer wenn der den Ball am Fuß hatte, ist das Spiel langsam geworden, weil der immer erstmal angefangen hat zu dribbeln und dann geguckt hat, was der Mannschaft dient. Meine Meinung zumindest. Das finde ich.
Ich stimme dir in allem total zu. Red weiter.
Sehr gut. Glück gehabt. Riedle Baku, weiß ich jetzt nicht, wo das herkam, dass der jetzt dafür dabei ist. wird Nagelsmann wissen, kann ich dir jetzt nicht so viel zu sagen.
Ich auch nicht, das hat mich auch gewundert. Deswegen habe ich das so auch herausgehoben. Also vielleicht hat Baku gute Leistung bei Leipzig gezeigt. Ich schaue jetzt Leipzig nicht ganz so intensiv. Also vielleicht ist das berechtigt, aber es hat mich überrascht.
Also, dass er einen besseren Job machen wird als Sané, davon gehe ich aus. Aber warum es jetzt ausgerechnet Baku ist, weiß ich nicht. Und für Atubolo freue ich mich natürlich auch, weil das natürlich auch ein sehr junger Torwart ist, der dann auch mal da eben die Chance hat, auch einfach mit dabei zu sein bei sowas. Und Baumann, der ist ja auch schon irgendwie 35 oder so. Der hat schon so viel da durchgemacht und erlebt. Dann ist das vielleicht auch ganz gut, wenn Atubolo dann, obwohl der auch so nicht so konstante Leistungen hat, sondern immer mal wieder irgendwelche Sachen macht, die mich wundern. Aber ich freue mich, dass er dabei ist. Und dann ist, also man muss ja auch nicht unbedingt dann spielen bei sowas, sage ich mal, sondern es ist auch gut, wenn man mit der Nationalmannschaft mittrainieren kann und sich auch viel von den Älteren dann abschauen kann, nochmal ein anderes Training kriegt, nochmal einen anderen Input kriegt. Das reicht schon, als damit man besser wird und dann auch irgendwann vielleicht dann bei der Nationalmannschaft im Tor stehen kann.
Auf jeden Fall, wie ist dein... Ganz kurz noch dein Gefühl für die anstehenden Länderspiele. Man muss ja im Prinzip jetzt jedes Spiel gewinnen.
Sollte man. Das ist immer so das Problem, wenn man als Favorit in solche Spiele reingeht oder eben mit der Meinung, okay, wir müssen das hier unbedingt gewinnen, hat man ja schon bei den letzten Länderspielen gesehen, dass das nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man der Rolle in den ersten 20, 30 Minuten nicht gerecht wird und dann irgendwie nicht richtig aus dem Knick kommt. Ich bin gespannt. Ich bin nicht so ein großer Fan von Nagelsmanns Herangehensweise an Fußball, weil das sehr, sehr taktisch, sehr gerichtet ist und den Spielern wenig Freiraum für eigene Ideen lässt und ich immer das Gefühl habe, dass es alles sehr vorgegeben ist oder sehr, sehr starr ist, was er vorgibt. Aber ich bin gespannt. Ich bin offen. Vielleicht sehen wir auch einfach richtig guten Fußball, da würde ich mich natürlich freuen, aber ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, dass wir da auch gegen die ein oder andere Mannschaft ein Problem entsteht, wo kein Problem entstehen sollte, weil nicht genug Spannung herrscht oder weil man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, die ist ja egal, wir gewinnen das schon irgendwie und dann liegt man 0-1 hinten und weiß plötzlich nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Das kann ich mir auch leider sehr gut vorstellen.
Am Freitag geht's los, wie gesagt, gegen Luxemburg in Sinsheim. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Bringen wir die Folge hier noch zu Ende mit zwei Sachen. Erstmal können wir Sarah Debritz beglückwünschen zu einer tollen Nationalmannschaftskarriere. Sie hat ihren Rücktritt bekannt gegeben nach 12 Jahren, 111 Länderspielen, 2013 Wahnsinn. Europameisterin geworden, 2016 Olympiasiegerin. Also Chapeau dafür.
Absolut.
Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer Sache. Ich habe ja letzte Woche mit dem lieben Nico über Victor Boniface gesprochen und ich habe es so scherzhaft gesagt, vielleicht können wir da eine eigene Kategorie draus machen. In der Zeit haben ja Gespräche stattgefunden, also zwischen Boniface und den Werder-Verantwortlichen über seine Social-Media-Aktivitäten. Es war nicht so ganz klar, was jetzt dabei herausgekommen ist, denn offensichtlich ist dabei nichts herausgekommen, denn er beschenkte uns jetzt vorgestern mit einem neuen schönen Zitat. Bonifatius schrieb, auch wenn Tomaten nicht rot sind, kann eine Kuh keine Schlange sein, weil Kartoffeln und Yamswurzeln keine Geschwister sind. Also ich esse sehr viel Tomaten und mich wundert's, dass er meint, sie wären nicht rot. Dann frage ich mich, also was hat Boniface überhaupt mit Kühen? Denn in seinem letzten Zitat hat er ja schon erfahren gesagt, dass man eine Kuh nicht trinken kann. Also, aber warum, also eine Kuh kann keine Schlange sein. Ich war nie gut in Biologie, aber es klingt logisch. Aber eine Sache musste ich tatsächlich googeln. Ich wusste nicht, was Yamswurzeln sind.
Echt nicht?
Nee, habe ich vorher noch nie gehört. Okay. Daran sieht man, ich bin nicht aber gut in Biologie. Aber ich habe es gegoogelt. Also insofern habe ich sogar was gelernt, muss man sagen.
Ja, also danke, Victor Boniface, an der Stelle. So ich finde das so, also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum das den Verein stört. Weil, also er beleidigt ja keinen oder macht sich über irgendwen lustig.
Gut, aber er hatte auch geschrieben zuletzt, das habe ich vor 2 Wochen auch vorgelesen, dass es okay ist, wenn man 4 Frauen hat. Also das ist schon, wo du dir dann sagst...
Ja, das passt halt nicht in das Deutsch, ja, von mir aus. Aber ich finde das super, dass der macht sowas und dann setzt er sich mit dem Verein zusammen und die sagen, du, lass das bitte und dem ist das egal. Dann macht das einfach weiter.
Keine Ahnung, ob der Verein gesagt hat, er soll es nicht machen. Die Bild hat das behauptet, aber es stimmt wohl nicht.
Aber ich vermute mal, dass sie irgendwie, oder dass sie vielleicht einfach nur gesagt haben, das mit den 4 Frauen hier, lass das mal bitte.
Alles andere,
keine Ahnung.
Kuhschlangen und Tomaten kannst du gerne.
Den Rest, du kannst gerne so viel über Kühe posten, wie du möchtest, aber lass sowas bitte raus. Das kann auch cool sein. Ich finde das trotzdem, ich finde es aber lustig, so das zu lesen. Das ist einfach, keine Ahnung, ob der irgendwie, aber fällt dem das so, sag ich mal, in einem nüchternen Zustand ein oder ist er unter dem Einfluss von irgendwelchen Rausch-Betäubungsmitteln? Schreibt sich das dann auf und liest das am nächsten Tag und denkt sich, boah, Philosoph, das poste ich. Ja, nee, keine Ahnung. Also.
Na, am geilsten finde ich ja auch, dafür liebe ich Social Media, die Kommentare dann darunter. Denn ich habe mal ein paar rausgesucht. Wenn Werder schlau wäre, würden sie T-Shirts mit seinen Sprüchen im Fanshop verkaufen. Das habe ich vor 2 Wochen ja auch schon vorgeschlagen. Dann gibt's doch bitte unbedingt noch auf die Kandidatenliste für den Literaturnobelpreis setzen.
Ja, ich habe auch vom Pulitzerpreis gelesen. Boniface, ja, ich auch.
Natürlich.
Ja, ich stimme
aber
dafür.
Mein absoluter Liebling, Trumps Reden haben weniger Inhalt und Zusammenhang. wann reden die Werder-Bosse mit dem?
Sehr gut.
Zutreffend,
super.
Oder?
Instagram ist super, super für die Kommentare allein. Das ist echt klasse.
Ja, insofern, wenn ihr auch irgendwelche Kommentare loswerden wollt, schaut gerne bei Fußball, Film und mehr auf Instagram vorbei. Ihr könnt auch hier Football's Coming Home bei Spotify eure Kommentare dalassen. Liked uns auch gerne, teilt uns und wenn ihr Feedback habt, auch immer her, damit das sagen wir viel zu selten. Du hast mir eine super Brücke gebaut.
Ich wollte gerade sagen, das war eine sehr elegante Überleitung zur Eigenwerbung. Sehr gut.
Ja, und die wollte ich unbedingt nutzen. Und bevor ich jetzt hier verabschiede, wollte ich dir nochmal, erstmal wollte ich Danke sagen, dass du heute wieder da warst. Das war sehr,
sehr gerne.
Launig. Wir haben wieder viel zu viel gequatscht, also vor allem ich. Aber es hat großen Spaß gemacht und schön, dass du da warst. Und du darfst gerne noch deine letzten Worte an die Leute richten, an die du die Worte richten möchtest. Das war jetzt grammatikalisch, glaube ich, nicht ganz sauber.
Das passt schon, man hat es verstanden. Das war nicht so kryptisch wie Victor Boniface, ist in Ordnung.
Ich werde mich bemühen, beim nächsten Mal mache ich die Verabschiedung dann so, dann verabschiede ich euch mit irgendwelchen kryptischen Blabla.
Dann lege ich aber vorher auf. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Ich finde es auch so Fußball- Nerd-Gespräche finde ich super, könnte ich den ganzen Tag machen. Jetzt habe ich auch endlich mal jemanden oder ein paar Leute gefunden, die mir da auch länger als 10 Minuten zuhören, bevor sie das Thema wechseln. Genau, ich bin ja auch selber Trainer schon jahrelang. Ich trainiere aktuell eine zweite B-Mädchenmannschaft in meinem Verein, was mir auch super viel Spaß macht. Das ist mein liebstes Hobby. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mich Samstagvormittag auf irgendeinem Platz in Köpenick hinzustellen und die bei einem Spiel zu betreuen oder zu den Trainings zu gehen abends. Ich hoffe auch, dass ein paar davon die Folge hören. Grüße an der Stelle. Also ich werde das denen auf jeden Fall weiterleiten. Dann hast du ein paar mehr Hörer. Genau. Dann hoffe ich, dass ich bald wieder dabei sein kann und meinen Senf dazugeben kann. Und ja, danke auf jeden Fall.
Sehr gerne. Und dann hören wir uns nach der Länderspielpause wieder. Und hoffentlich dann mit einem besseren Ergebnis für die Nationalmannschaft. Ansonsten haben wir was zu diskutieren, ist auch schön. Macht's gut, danke dir, Finn, und auf Wiederschauen.
Ciao.